das wichtigste Ziel ist erstmal für mich, den individuellen Weg zu finden. Und ich sage manchmal auch gar nicht den Heilungsweg, sondern den Weg hin zu wieder mehr Lebensfreude, hin zu den eigenen Bedürfnissen und vor allen Dingen hin zur eigenen Selbstwertsicherheit.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echte Stimmen. Heute widmen wir uns wieder dem Thema Selbsthilfe bei Essstörungen. Diesmal aus der Sicht einer Fachkraft. Sie ist die Einrichtungsleitung von Dick und Dünn e.V., ein Verein, der seit 1986 eine erste Anlaufstelle zu Fragen, Anliegen und Beratung rund um das Thema Essstörung ist. Mit einem breit gefächerten Beratungsgruppen- und Fortbildungsangebot bieten sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die essgestört oder davon bedroht sind, sowie deren Angehörige, FreundInnen und Interessierten eine erste Hilfe. Mit Carmen sprechen wir heute darüber, was es bedeutet, Menschen auf ihrem Weg zu einem gesunden Körperbild zu begleiten und welchen Stellenwert die angeleitete Selbsthilfe im Vergleich zur selbstorganisierten Selbsthilfe hierbei hat. Wir werden Einblicke bekommen, wie Unterstützung auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene aussehen kann und warum der Weg zur Gesundheit mehr ist als nur eine Zahl auf der Waage. Liebe Carmen, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist heute.
Ja, herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgedreht, aufgeregt. Ist mein erster Podcast. Und ich freue mich auf unseren Austausch heute.
Wir uns auch. Wir würden als erstes gerne von dir wissen, wer kommt eigentlich zu euch und welche Fragen und Themen bringen die Menschen mit?
Oftmals sind wir tatsächlich die erste Anlaufstelle, sowohl für die Jugendlichen, die zu unserer anonymen Jugendsprechstunde einmal in der Woche dienstags kommen, oder es melden sich die LehrerInnen, ganze Fachkolleginnen, Teams von Wohngruppen bei psychischen Erkrankungen. Zu uns kommen die Angehörigen. Manchmal haben wir ganze Familien bei uns im großen Gruppenraum sitzen. Und natürlich die erwachsenen Betroffenen, egal in welchem Stadium der Essstörungserkrankungen sie sich befinden. Sind wir für alle Menschen, die sich rund um das Thema Essstörungen kümmern, da Angebote machen wollen, sind wir Anlaufstelle und eben sehr niedrigschwellig.
Was genau ist eure Aufgabe und wie? Also kannst du noch genauer beschreiben, wie ihr Menschen unterstützt, die zu euch kommen?
Ja, wir sind im Bundesfachverband Essstörungen, abgekürzt BFE mit Sitz in München, sind wir eine der deutschlandweiten Fachberatungsstellen, die einzige hier in Berlin. Und wir haben den Auftrag, in Richtung Psychoedukation, die Betroffenen, die Angehörigen aufzuklären, welche Essstörungen gibt es, wie funktionieren die Essstörungen, wie ticken die, welche Symptome zeigen sich, welche Diagnosekriterien gibt es und vor allem auch, wie ist der Weg raus aus der Essstörung oder wie kann man die Essstörung verändern, aushaltbar machen und da gibt es Diagnosekriterien beziehungsweise es gibt unterschiedliche Behandlungssettings und wir zeigen Wege auf, wie das aussehen kann. Wir sind gut vernetzt hier in Berlin, Brandenburg und deutschlandweit und bieten eben auf allen Formaten Information, Aufklärung, Entlastung und zeigen Wege raus aus der Essstörung.
Du sagst gerade raus aus der Essstörung, da würde ich gerne kurz drin anknüpfen. Gibt es den Weg raus?
Teilweise machen wir die Erfahrung, dass es den Weg raus gibt. Manchmal geht die Essstörung nicht komplett zur Heilung. Und das wichtigste Ziel ist erstmal für mich, den individuellen Weg zu finden. Und ich sage manchmal auch gar nicht den Heilungsweg, sondern den Weg hin zu wieder mehr Lebensfreude, hin zu den eigenen Bedürfnissen und vor allen Dingen hin zur eigenen Selbstwertsicherheit. Und du hast es vorhin auch schon mal gesagt, wir sind alle mehr als die Zahl auf der Waage. Bei uns ist so das Leitbild, das Anti-Diät-Konzept sozusagen. Wir unterstützen im Sinne von, es geht hier nicht um zu oder abzunehmen, wie ist meine Figur. Wir klären auch auf über das ungesunde Schönheitsideal. Sondern es geht darum, was brauche ich eigentlich, damit ich wieder in mir eine Stärkung erlebe, spüre, in mir analog zur Essstörung, die mir ja eine Weile als Sicherheit und als Bewältigungsstrategie zur Verfügung steht. Das ist das Positive erstmal am Anfang. Und dann zu gucken, was brauchst du eigentlich genau, damit du wieder mehr zu dir und deinen Weg zu dir selbst findest. Und das muss nicht immer dieses Diktum sein, die Essstörung muss komplett geheilt werden, weil das weiß ich gar nicht. Es kommt darauf an, dass die Personen, die zu uns kommen, ein offenes Klima bei uns, eine gute Atmosphäre, ein Gesprächsklima vorfinden, wo sie sich oftmals zum ersten Mal trauen, überhaupt über die Essstörung zu sprechen. Und dann geht es darum, zu gucken gemeinsam, was hast du vielleicht schon auf deinem Weg erfahren, was hat dir schon gut getan, was hat dir gar nicht geholfen, um dann zu gucken, was bist du bereit, zukünftig in dein Leben zu installieren oder noch hinzuzufügen, was bist du bereit, mit welchen Verfahren, mit welchen alternativen Handlungsmöglichkeiten, Tools, Skills weiter in Richtung Gesundung, Lebensfreude zu gehen.
Da möchte ich gern anknüpfen. Ihr arbeitet nicht nur individuell mit Betroffenen, sondern auch in Gruppen. Welche Rolle spielt der Austausch und die Gemeinschaft für den Erfolg eurer Arbeit?
In den Gruppen spielt eine ganz große Rolle. Wir haben die Aufgabe, die Gruppen sozusagen zu informieren, wie funktioniert bei uns die Gruppe, welches Konzept haben wir. Wir arbeiten mit den themenzentrierten Kommunikationsempfehlungen von Ruth Kohn und wir haben im Vorfeld, um überhaupt bei uns an einer Gruppe teilzunehmen, laden wir die Interessierten zu uns zu einem Vorgespräch ein. Dann gehört zu unserem Konzept, dass wir 4 Probetermine anbieten und es auch erfahrungsgemäß für uns Sinn macht, diese Probetermine auch zu nutzen, weil beim ersten Mal bin ich meistens relativ aufgeregt. Beim zweiten Mal kann ich schon so eher meine Wahrnehmung lenken, wie ticken die hier alle, wie funktioniert das Gruppenkonzept, wie geht es nach dem Blitzlicht im Eingang weiter. Und beim dritten Mal werde ich vielleicht schon sicherer in der Hinsicht, hey, ich kann mir das hier vorstellen, in dieser Runde regelmäßig eine Zeit lang, save the date, das ist hier mein Gruppentermin, teilnehmen. Und die Moderatorin ist auch dafür da, sozusagen Ängste abzubauen, die bei Essstörungen doch häufig ein Thema sind und schwierige Situationen, schwierige Erlebnisse zu erleichtern oder mir Mut zu machen, überhaupt ins Gespräch mit anderen zu gehen. Nachdem, und das ist ja das, was in der klassischen Selbsthilfe so einen hohen Wirkfaktor hat. Und das eint praktisch die moderierten Gruppen und die klassischen Selbsthilfegruppen. Dieses, ich mache die Tür auf und sehe da andere und ich bin nicht allein unterwegs. Und das gilt es weiter zu fördern.
Du hast es gerade angesprochen mit dem Unterschied zwischen den selbstorganisierten Selbsthilfegruppen und euren angeleiteten Gruppen. Warum sind die bei euch angeleitet?
Dick und Dünn hat ja 86 bei Seges noch in den alten Räumen gestartet mit einem Raum und dann wurde das sehr schnell alles viel zu klein. Und die Betroffenen selber haben an die Kolleginnen damals den Wunsch herangebracht, dass sie nicht allein in der Gruppe sein wollen, weil eben Ängste zu groß sind. Wie viel kann ich von mir mitteilen? Nehme ich zu viel Verantwortung fürs Gruppengeschehen? Borde ich mir zu viel auf? Also wie kann ich mich abgrenzen, wenn ich damit vielleicht Probleme habe und mich eher dann die eine spricht, die eine Person und wie kann ich weiter bei mir fokussiert bleiben? Und auch, dass viele so dachten, ich bin zum ersten Mal so unterwegs mit dem Thema, gehe ich an die Öffentlichkeit, weil das ja oft auch mit Scham zu tun hat, das Thema die Erkrankung, Essstörung und dass die Moderatorin so dieses Technische, diesen Rahmen übernimmt, sodass ich mich eher so ein bisschen drauf einlassen kann, mit den anderen ins Gespräch zu kommen, mich auf meinen Weg der Entwicklung, der Bewegung, was erwarte ich von mir in der Gruppe, was erwarte ich von der Gruppe, wo will ich überhaupt hin mit mir in der Gruppe. Da haben viele berichtet, dass sie teilweise an rein klassischen Selbsthilfegruppen schon teilgenommen haben. Und nach dieser angeleiteten Phase sind die Gruppen oftmals ziemlich schnell auseinandergegangen. Und ich weiß noch, ich habe im Selbsthilfetreff von Friedrichshain, damals noch nicht Friedrichshain-Kreuzberg, begonnen. Und da waren die Anfragen groß, was das Thema Essstörungen und Selbsthilfegruppen waren. Und wir haben dann einige Anläufe gestartet. Und da hatte ich die Ausbildung zur Moderatorin und oder zur Beraterin bei Essstörungen noch gar nicht gemacht. Und dann gab es den Austausch unter den Selbsthilfe-Kontaktstellen verdienweit, dass überall Selbsthilfegruppen zum Thema Essstörungen initiiert wurden und relativ häufig die Anleitungsphase, diese damaligen 10 Termine, nicht überstanden haben. Und daraus ist der Wunsch entstanden, hey, und das war auch unter den Selbsthilfe-Kontaktstellen eben so ein Wunsch, braucht es vielleicht wie bei anderen Themen, dass eine Moderatorin länger fortlaufend dabei ist. Und Dick und Dünn hat damit gute Erfahrungen gemacht. Und das heißt nicht, dass wir als Team die klassische Selbsthilfe überhaupt nicht in Erwägung ziehen, sondern ich finde es richtig gut, dass Personen sich das auch aussuchen können beziehungsweise auch ausprobieren können. Manchmal ist erstmal die moderierte Gruppe der gute Weg oder umgekehrt. Und manchmal will ich noch an bestimmten Themen weiterarbeiten und kann mir das eher mit der Moderation vorstellen. Ich persönlich und mein Team, wir vermitteln sehr oft an die Selbsthilfe-Kontaktstellen auch zu anderen Themen. Bei Essstörungen sind ja auch die Themen Depressionen oft mit als Diagnose, Angststörungen, Zwangserkrankungen, der Borderline-Themenkreis. Und dann bin ich immer mega froh, weil ich eben aus den Kontakten von meiner Tätigkeit damals immer noch eigentlich gut Bescheid weiß, dass ich vermitteln kann. Und auch das Konzept der anonymen Gruppen, das haben wir als Fachberatungszentrum, verstehen wir uns ja auch als Vermittlung und Vernetzungsstelle. Und das haben wir auf dem Schirm und haben nicht so dieses Ding drauf, nur wir mit unserem Konzept ist das einzig Wahre, sondern es geht darum zu gucken, was ist das Richtige für die Person, die vor mir sitzt. Ich moderiere donnerstags eine Frauensternchen-Gruppe ab 18 mit der Binge Eating Disorder und Mehrgewicht. Und das ist unter anderem, kommt noch ein kleiner Nachsatz, gerade die Personengruppe hat sich sehr explizit einen Safe Space gewünscht mit Moderation, weil die durch das Mehrgewicht eigentlich immer, also täglich Diskriminierungen ausgesetzt sind und total in sich verunsichert sind und finden, also können in, durch dieses moderierte Konzept sich eher einlassen und trauen, überhaupt zu beginnen oftmals, sich zu akzeptieren, von sich selbst zu lieben oder zu mögen, ist das oftmals noch ein großer weiter Schritt. Und in den begleiteten Gruppen mit der Moderation finden viele viel leichter Zugang wieder zu sich selbst und vor allem diese Erfahrung, wie funktioniert überhaupt die Erkrankung, dieses differenziertere Beobachten und wofür steht die Erkrankung bei mir. Und dann die Erfahrung zu machen, was es heißt, dass die Essanfälle, die bei der Binge Eating Disorder nicht rückgängig gemacht werden, dass die weniger werden, egal in welchem Tempo. Es ist mein Tempo. Ich schreite voran, wie ich es mag. Und demnach bestimme ich auch im Austausch mit den anderen und mit der Moderatorin, wie lange möchte ich ihr hier eigentlich an der Gruppe teilnehmen? Und das kann man übertragen auf die anderen Gruppen bei uns. Und es geht darum, das Ziel ist, dass ich die Gruppe ja wieder verlasse und dass ich ein Stück Entwicklung spüre und Bewegung hin zu mir selbst und dass ich irgendwann die Gruppe auch nicht mehr brauche.
Mich interessiert nochmal, wie lange die Menschen eigentlich in euren Gruppen sind. Und sind Menschen auch, wenn sie schon genesen oder sich als genesen empfinden, trotzdem weiterhin in den Gruppen?
Also bei uns bleiben die Teilnehmenden von 6 Monaten bis auch zu 4 Jahren. Dann wird immer geguckt, auch so im Rahmen von so Zwischenfeedbacks, wie geht's dir? Bist du mit deinen Themen, mit denen du hier reingekommen bist oder die sich hier weiterentwickelt haben in der Gruppe, hast du den Eindruck, das ist jetzt ausreichend? Und oftmals merken wir Moderatorinnen, zeitgleich interessanterweise mit den Betroffenen, dass es die Zeit gekommen ist, sich zu verabschieden und eben diesen Gruppenzeitraum für andere Dinge zu nutzen, wie zum Beispiel wieder ein Hobby, was im Kontext Gruffel-Psychotherapie-Klinik aufgetaucht ist, was durch die Essstörung zugedeckt war. Und also ich sage dann immer wieder auch, hey, hier ist Bewegung und du darfst auch wieder rausgehen. Und du darfst aber auch hier so lange bleiben, wie es für dich stimmig ist. Und oftmals brauchen zum Beispiel, wenn ich wieder auf meine Gruppe gucke, Binge Eating Disorder mit Mehrgewicht, dieses, hey, die Essanfälle, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die sind jetzt gar nicht mehr aufgetaucht. Und so dieses, dieser Eindruck, bleibt das? Kann ich den trauen? Und da ist es häufig, dass Genesung stattgefunden hat. Und die Gruppe einfach, weil es so dieses auch, dieses Vertrauen, was entstanden ist und dieses auch raus aus der Isolierung in Kontakt getreten zu sein, als was sehr Wertvolles erlebt wird. Und es eine Weile braucht, sozusagen das auch zu verabschieden und rauszugehen. Also es gibt von bis, manche merken auch schon vor der Probezeit, also vor diesen 4 Probeterminen, nee, das ist doch nicht das richtige Setting. Und dann gucken wir, woran liegt es. Und ich rege immer an, dass auch eine Verabschiedung innerhalb der Gruppe stattfindet. Ich weiß, dass das großen Mutes bedarf. Und oftmals ist es so, wenn die sich das getraut haben, die Teilnehmenden, die rausgehen wollen, dass sie selber auch als sehr bereichernd und wachstumsfördernd, sowas, so dieses psychische, weil ich oftmals mit Nähe und Distanz und in Kontakt treten Schwierigkeiten habe. Und dann gucken wir, hast du vielleicht Interesse, eine andere Gruppe bei uns kennenzulernen? Oder wir geben die Kontakte weiter. Wir haben eine Liste mit externen Gruppen. Mit der Datenbank SEKIS geben wir immer weiter. Und wir klären auch über die anderen Konzepte, wie zum Beispiel die anonymen Gruppen auf. Und dann gucken wir, dass der Übergang irgendwie der für die Person auch stimmig ist.
Wie unterscheiden sich denn die angeleiteten Selbsthilfegruppen von Therapiegruppen?
Manchmal ist das ein dünner Grat. Wir arbeiten nicht aufdeckend. Das heißt, schwierige Themen, die ein Therapiesetting brauchen, das machen wir nicht in unseren Gruppen. Wir machen Alltagshilfe, wir fördern sozusagen, wie machst du das? Du studierst oder du hast eine Lehre angefangen und dann gehen die Leute in die Mensa und zum Mittagstisch. Wie machst du das eigentlich, dass du, wie kommst du damit klar? Was hast du schon ausprobiert, dass die nicht komisch über dich denken, weil du vielleicht nichts mit isst? Und dann wieder in den Austausch zu gehen und zu hören, hey, was hat bei dir funktioniert? Wie hast du dieses Thema angegangen? Und das ist eher so unser Fokus. Und die Teilnehmenden sind oft zeitgleich in der Psychotherapie oder manchmal kriegen sie auch durch die Erfahrung von anderen, die Therapie gemacht haben oder das Thema in der Klinik bearbeitet haben, oftmals auch im Intervallkonzept, weil oftmals auch ein Klinikaufenthalt gar nicht ausreicht, zu erfahren, hey, ich kann mich auch trauen, in Psychotherapie zu gehen. Also das ist manchmal sozusagen sehr vielfältig, was in Gruppe passiert. Und oftmals erzählen sie auch, was sie in der Psychotherapie für Themen haben. Und dann geht es darum, hey, das kann da weiter bearbeitet werden. Das ist ja richtig Arbeit, in Psychotherapie zu sein über schwierige Gefühle und Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden oder Gedankenschemata, die nicht günstig für mich sind, zu bearbeiten. Und dafür braucht es einfach dieses 1:1 in der Psychotherapie, jede Woche oftmals für eine gewisse Zeit Und dann zusätzlich in die Gruppe zu gehen oder nach der Therapie, nach der Klinik in die Gruppe zu kommen. Das finden viele ergänzend oder auf dem Weg hin in ein weiteres Behandlungssetting sehr, sehr hilfreich.
Siehst du auch Vorteile in selbstorganisierten Selbsthilfegruppen?
Also ich finde sehr, sehr viele Vorteile. Das Empowern sich gegenseitig und auch zu spüren, hey, ich kann das hier auch ohne dass jemand von außen in Fachkontakt mit drin ist, sondern wir können das hier alle auf gleicher Augenhöhe, Selbstbetroffene, können wir miteinander uns stärken. Was brauchen wir, jede einzelne Person von uns, damit wir hier im Gruppenkontext uns weitestgehend gut und wohl fühlen. Es gibt halt im Bereich von Essstörungen erleben viele die Moderation sehr hilfreich, weil eben die moderierende Person Ängste herabsetzen kann, den Einstieg ins Gruppengeschehen erleichtern kann und konstruktives und empowerndes, stärkendes Verhalten fördern kann. Das ist zum Beispiel auch ein Zitat von vielen, die bei uns in Gruppe sind. Und ich finde, es sollte immer die Erfahrung gemacht werden, welches Modell ist für mich das Richtige. Und ich finde, ich denke gar nicht so in dieses, was ist besser oder falsch, sondern was brauche ich in der jeweiligen Phase, in der ich mich befinde.
In den selbstorganisierten Gruppen ist es ja so, dass die Selbsthilfe an sich nichts kostet, beziehungsweise nur ein Stuhlgeld von 1 Euro. Bei euch ist es ja so, dass es einen Monatsbeitrag gibt, richtig? Darf ich fragen, warum das so ist und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt?
Bei uns ist das so, dass wir nur zu 75% von der Senatsverwaltung Gesundheit, Wissenschaft und Pflege gefördert werden. Und ich jedes Jahr wieder als Einrichtungsleitung versuche, die Eigenmittel, die bei uns eben sehr, sehr hoch sind, herabsetzen zu können. Und das ist mir manchmal in kleinem Rahmen gelungen. Und über die Gebühren auch, wir müssen auch Beratungsgebühren nehmen. Bei uns scheitert allerdings keine Beratung am Geldbeutel. Und bei uns muss auch niemand einen Nachweis bringen. Und wenn zum Beispiel für die Gruppengebühren, haben wir ja auch einen ermäßigten Beitrag, wenn jemand, wenn da die finanzielle Situation sich verändert, dann wird mit uns gesprochen und dann wird ohne dass man da großartig was zeigen muss, wird der Gruppenbeitrag herabgesetzt, auch unterhalb unseres ermäßigten Beitrages. Und die Jugendsprechstunde, die bieten wir, die können wir zum Glück, und das nehmen wir auch ein Stück auf unsere eigene finanzielle Kappe, kostenfrei an. Und unser Team würde am liebsten viel mehr kostenfreie Angebote machen, außerhalb auch von unseren kostenfreien Online-Infos. Das schaffen wir nicht. Wir sind finanziell daran gebunden, Einnahmen zu machen.
Du hast ja gesagt, dass ihr im Team nur weiblich gelesene Personen seid. Wo sind die männlich gelesenen Personen?
Also wir sind in unserem Team, sind wir weiblich gelesene Personen. Und wir haben jetzt vor einem Jahr endlich einen externen männlich gelesenen Moderator gefunden, der bei uns die Online-Info für Männer-Sternchen macht ab 18 und auch teilweise jungen Sternchen und Männer-Sternchen extern für uns berät. Wir haben bisher, was auch die Arbeit, unsere Präventionsarbeit in Schulen angeht, hatten wir mal einen Pool von männlich gelesenen ÜbungsleiterInnen. Und das ist immer schwierig, weil wir ja immer nur ein bestimmtes Zeitkontingent anbieten können. Wir halten immer diese Personen von außen oft nicht lang genug, weil wir denen eben keine Stelle anbieten können oder nur einen bestimmten Stundensatz zahlen können. Und wir sind immer bemüht, männlich gelesene Personen in unser Team reinzuholen. Ja, das hat eher den Grund, dass die Anfragen nicht so groß von außen sind und Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass immer noch mehr als die Hälfte der Betroffenen weiblich gelesene Personen. Ich weiß, dass die Zahlen stark ansteigen von Essstörungen bzw. von Essstörungen betroffenen männlich gelesene Personen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir ja zumindest für die Online-Info und ab und zu, wenn das gewünscht ist, für die Beratung im Einzelsetting diesen neuen Kollegen in unserem Team haben. Ich wollte noch was anmerken, und zwar haben wir auch schon seit einer Weile eine Gruppe für alle Geschlechter, alle Symptome der Essstörung. Und da nehmen wir immer männlich gelesene Personen, die an einer Essstörung erkrankt sind, auf. Das ist aktuell unsere einzige Gruppe für auch männlich gelesene Personen. Und die findet einmal in der Woche statt. Und ja, wir suchen da auch immer wieder Moderatoren, die männlich gelesen werden.
Wir sind nun am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Gibt es noch etwas, was du den HörerInnen auf den Weg geben möchtest?
Auf jeden Fall. Egal wie, in welchem Stadium der Erkrankung ihr euch befindet oder eure Kinder, wenn ihr Angehörige seid, wartet nicht zu lang, kommt vorbei. Wir finden auf jeden Fall euren Weg, den ihr braucht, um mit der Essstörung anders umgehen zu können, im besten Falle euch komplett befreien zu können. Das Tempo bestimmt ihr. Niemand bei uns zwingt euch zu irgendwas, sondern wir gucken gemeinsam mit euch, auch als Angehörige, was braucht ihr, damit der Leidensdruck weniger wird und damit ihr mehr wieder in Lebensfreude ankommt und ja, und euch spürt. Essstörungen haben immer Auswirkungen auf das ganze System, wenn ihr in Familie mit Angehörigen zusammenlebt. Und es geht darum, dass ihr eine andere Art wieder findet und dass ihr feststellt, ich bin auf jeden Fall mehr als meine Essstörung. Auch wenn das erstmal, sobald die Diagnose da ist, erstmal so eine Alarmstimmung ist und auch viele Sorgen sich entwickeln, geht es darum zu gucken, hey, Zuversicht, es ist möglich, aus dem kritischen Bereich auf jeden Fall rauszukommen. Und dabei möchten wir euch begleiten.
Unseren Podcast hören ja auch Angehörige, Fachkräfte. Gibt es etwas, was du denen vielleicht noch im Weg geben möchtest?
Sehr gerne. Wir bieten ja auch Fallsupervisionen an. Oftmals melden sich Psychotherapeutinnen, die sich nicht sicher genug in dem Thema finden, für uns auch für eine Beratungsstunde an. Wir sind vernetzt im Netzwerk Essstörung Berlin Brandenburg, wo wir, wo alle Personen aus allen Settings teilnehmen. Wir haben auch den Trialog seit letztem Jahr begonnen, supervidiert von der Uni in Landshut. Den machen wir auch weiter. Und da geht es ja auch drum, auf Augenhöhe mit allen, die mit der Essstörung zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Da haben wir schon echt jetzt gute Erfahrungen gesammelt. Und Kolleginnen gehen in die Schulen. Wir haben ein Konzept für die Schulprävention. Und ganz viele Fach. Es werden eigentlich nach der Pandemie haben wir das festgestellt, es werden immer mehr Fachkolleginnen, die sich bei uns melden, weil die Themen, ob in den Schulen, in den WGs, in den psychosozialen Anlaufstellen, in den Jugendzentren, teilweise auch in den Kindergärten, kommt das Thema, weil die Zahlen sinken nicht seit ein paar Jahren. Und das ist nicht schön. Und gleichzeitig ist es gut zu wissen, wo kann ich mich hinwenden, wenn eben das Thema Essstörungen bei mir anlandet.
Ich finde es so schön, was sich so durch die ganze Podcast-Folge so gezogen hat, ist, dass sich eigentlich alle Formen der Selbsthilfe, alle Formate und auch alle weiteren Angebote rund um Therapie und Beratung, dass sie sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig ergänzen. Carmen, vielen Dank für das tolle Gespräch und deine offenen Einblicke in eure wichtige und wertvolle Arbeit. Wir sind sicher, dass viele von uns jetzt ein besseres Verständnis dafür haben, wer mit welchen Fragen zu euch kommen kann, welche Art der Unterstützung und welches Format für die Betroffenen und An- und Zugehörigen geeignet scheint. Für alle, die mehr über die Angebote von Dick und Dünn e.V. erfahren wollen, schaut unbedingt auf deren Webseite oder den sozialen Medien vorbei.
Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!